Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich darf dann mal anfangen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Auf dem Plan stehen zwar 30 Minuten, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das schaffe ich nicht. Ich hoffe, der Braten, den könnt ihr noch über Smart Home wieder ausstellen. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, Dankeschön nochmal für den tollen Empfang. Ich fühle mich total wohl hier bei euch. Ihr habt ein tolles Gebäude. Es ist schön kuschelig hier. Und ja, wie schon öfters erwähnt, wir fangen ja heute mit der Predigtreihe der Ich Bin-Worte Jesu an. Und für mich persönlich finde ich diese 7 Ich Bin-Worte, es gibt einige mehr noch in der Bibel, die sind einfach richtig klasse. Ich bin auch vor ein paar Monaten, auch bedingt durch die Corona-Krise, durch so eine leichte Krise durchgegangen. Und als ich wirklich diese 7 Ich-Bin-Worte für mich persönlich studiert habe, ich war einfach hin und weg, wie toll einfach Gott ist und was er für uns sein möchte. Und ich habe mich einfach auch gefragt, warum nennt Gott sich im Alten Testament einfach Ich Bin? Wir erinnern uns gewiss alle an die Geschichte von Mose und wie Gott Mose beruft. Mose soll ja das Volk Gottes, also Israel, aus der Gefangenschaft führen ins verheißene Land. Und Gott erscheint Mose im brennenden Dornbusch Moses sah dann den Busch, der brannte, ohne zu verbrennen. Und er musste einfach stehen bleiben. Und er nahm etwas wahr, das er sich einfach nicht erklären konnte. Und Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erschien Mose in diesem brennenden Dornbusch. Und Gott war gekommen, um ihm, Mose, zu begegnen. Und Gott sagte zu Mose in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Nochmal, warum hat Gott sich im Alten Testament Ich Bin genannt? Ich denke, das hat einerseits was dazu zu tun mit seiner ewigen Existenz. Aber andererseits hat es auch was damit zu tun, dass nämlich in diesem Namen auch eine persönliche Ermutigung steckt. Mose hatte Angst. Mose hatte Angst, das Leben zu verlieren. Er hatte Angst, Gott zu sehen. Lesen wir ein paar Verse vorher. Er hatte Angst, den Job zu tun, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Für mich hat sich die Frage gestellt, weil Gott offenbart sich hier Mose. Und er zeigt Mose, wer er ist und was er für ihn, für uns gerne sein möchte. Und daraus hat sich für mich die Frage gestellt, glaube ich, dass Gott gut ist? Und ich denke, das ist eine ziemlich wichtige Frage für uns alle Christen, weil je nachdem, wie wir die Frage beantworten, wird das unser Glaubensleben beeinflussen. Aber woran können wir denn erkennen, wie Gott ist? Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang die 7 Ich-Bin-Worte ziemlich studiert und da kam ich unter anderem auch auf diesen Ausschnitt oder diesen Vers, das ist mein Name für immer. Allein in seinen Namen können wir sehen, wer Gott ist. Und ich habe mal einen neuen Namen ausgesucht, Jahwe Jiri, der Herr wird er sehen, Jahwe Rapha, der Herr, der dich heilt. Jahwe Nissi, der Herr, unser Feldzeichen oder Banner. Jahwe Emkadesh, der Herr, der heiligt. Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Jahwe Roi, der Herr ist mein Hirte. Jahwe Zebaoth, der Herr, der Herrscher. Jahwe Zitkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Shammah, hier ist der Herr. Oder anders ausgedrückt, ich bin deine Stärke, dein Mut, deine Gesundheit, deine Hoffnung, dein Versorger, dein Verteidiger. Ich bin dein Erlöser, ich bin deine Vergebung, ich bin deine Freude, ich bin deine Zukunft. All das sagen die Namen Gottes aus. Und das sind nur 9 von so vielen Namen, die Gott hat. Kurzum, Gott hat zu Mose gesagt, zu uns gesagt, ich bin der, der ich bin und ich werde immer derselbe sein. Ich bin der, der für dich streitet. Ich bin, was immer du brauchst und wann immer du es brauchst. Gott ist in jeder Krise der vollkommen genügende Gott. Und natürlich sind auch diese Namen alles Hinweise auf Jesus Christus. Und sämtliche Verheißungen Gottes haben ihre Erfüllung in Jesus Christus. Gott ist gut. Jetzt kommen wir zu den Ich-Bin-Worten im Neuen Testament. Ich persönlich hätte erwartet, dass der Apostel Matthäus in seinem Evangelium die Ich-Bin-Worte bezeichnet, beschreibt, erklärt, weil er nun speziell an die Juden geschrieben hat. Aber nein, es fiel Johannes zu. Und Johannes wollte ja in seinem Evangelium den Beweis führen, dass Jesus als wahrer Sohn Gottes identisch ist mit dem Ich Bin. Und Johannes schreibt als Theologe, um Gottheit oder um die Gottheit Jesu zu beweisen. Und er schrieb auch als Evangelist, der seinen Lesern und seinen Zuhörern immer wieder ans Herz legte, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Durch seine Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium bestätigt Jesus, dass er der Sohn Gottes war und ist. Und einer der Schlüsselworte im Johannesevangelium ist das Wort Leben. Es kommt ungefähr 36 Mal vor im Johannesevangelium. Und die 7 Ich-Bin-Worte stehen alle in Bezug zu der Thematik des geistlichen Lebens in Christus, die Johannes immer und immer wieder aufwirft. Jesus bezeichnet sich selbst als: Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der wahre Weinstock. Und ja, ich denke, dass ihr eine super Themenreihe habt, weil die Ich-Bin-Worte sind einfach klasse. Nämlich durch seine Ich-Bin-Worte lässt Jesus nicht nur wissen, wer er ist, sondern er gibt uns wirklich einen tiefen Einblick in das, was er für uns tun möchte und was wir durch ihn sein können. In Jesus Christus, dem großen Ich-Bin, haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Kommen wir nun zu dem Thema. Jahweh, ich bin der gute Hirte. Und Jesus benutzt ja nun oft Bilder, zum Beispiel vom guten Sämann, was sich die Leute damals auch wirklich vorstellen konnte. Und ich persönlich muss leider sagen, ich kann mir unter einem Hirten nicht viel vorstellen, weil ich aus der Stadt komme. Ich kenne weder einen Bauern noch einen Hirten. Und so habe ich erst mal im Duden nachgeschlagen, was da zu Hirte steht. Und da steht: eine Person, die eine Herde hütet. Super, kam für mich die nächste Frage auf. Was heißt denn hüten? Und da sagt der Duden zu: darauf aufpassen, achten, dass jemand nicht geschädigt wird oder keinen Schaden anrichtet. Synonym: beaufsichtigen, bewachen, sehen nach, sich kümmern um oder überwachen. Oder hüten bedeutet sehr vorsichtig sein oder sich in Acht nehmen. Und das Synonym dafür ist auf der Hut sein. Der Hirte hat eine große Verantwortung seiner Herde gegenüber. Was für ein tolles Bild für Jesus. Und nur mal kurz so zur Beschreibung damals, in der Zeit, als Johannes es schrieb: in Judäa waren sehr, sehr viele Hirten ansässig. Und das Hochland in Judäa war halt nicht sehr fruchtbar. Es war sehr felsig und Gras wuchs auch nicht so viel. Also gab es mehr Viehwirtschaft in Judäa als Landwirtschaft. Und in Judäa waren halt sehr, sehr viele Hirten ansässig. Und das Leben der Hirten war sehr, sehr schwer. Und ja, die Herden weideten eigentlich niemals ohne ihren Hirten. Und deswegen kamen auch die Hirten so selten zur Ruhe. Und da das Gras auch so spärlich wuchs, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Israel war, also Judäa ist wirklich nicht mit viel Wiese oder Rasen gesegnet, aber da waren halt viele Herden. Deshalb mussten auch die Schafe oft über weite Strecken ziehen. Und außerdem gab es damals auch wenig schützende Wälle, sodass der Hirte ständig seine Schafe im Auge behalten musste. Und es gab ständig Gefahren. Steilhänge, unwegsames Gelände oder auch wilde Tiere und auch Räuber. Und so stand der Hirte oft einsam und allein auf der Hochfläche und wachte über seine Schafe. Die Ausrüstung war damals denkbar einfach. Die hatten einen Ranzen oder irgendeinen Beutel umhängen, wo halt Brot drin war, ein paar Früchte, Oliven, Käse. Und außerdem hatten die Hirten damals eine Schleuder. Und viele von ihnen waren so geschickt da drin, dass sie wirklich einen Hahn damit treffen konnten. Es gibt eine Stelle in Amos, wo das auch zum Beispiel genau beschrieben wird. Und jeder kennt ja auch zum Beispiel die Geschichte von David und Goliath, wie er Goliath mit der Schleuder erledigt. David war Hirte. Er kannte sich aus. Und für den Hirten war die Schleuder sowohl eine Angriffs- wie auch eine Verteidigungswaffe, aber auch sie diente als Ersatz für die Hütehunde, die es nämlich damals nicht gab. Nämlich wenn ein Schaf sich zu weit entfernte von der Herde, legte er einen Stein in die Schleuder und ließ diesen Stein knapp vor der Nase des Schafs runtergehen und zwang so das Schaf wieder zur Umkehr, was heute die Hütehunde machen. Dann gab es natürlich den Hirtenstab, war ein kurzer Holzknüppel und unten der Teil war oft mit Nägeln versehen. Und mit diesem Stab, ja, den benutzte der Hirte zur Verteidigung gegen Raubtiere und Räuber. Und es gab noch einen weiteren Stab, womit der Hirte die Schafe zusammenhalten und die Tiere daran hindern konnte, aus der Herde auszubrechen. Und oftmals lebten die Hirten jahrelang mit ihren Schafen und gaben den Schafe Namen aufgrund ihrer Eigenarten. Was weiß ich, Schwarzohr oder Schwarznase oder sonst irgendwas. Der Hirte kannte seine Schafe und die Schafe kannten die Stimme des Hirten. Und das ist wirklich unumstritten, dass im Nahen Osten die Hirten ihre Schafe mit Namen kannten und die Schafe auf die Stimme des Hirten hörten. Und der Hirte ging vor den Schafen her, um halt auch sicheres Gelände auszumachen und gute Futterstellen zu finden. Und die Schafe folgten ihm. Mitunter musste er natürlich auch manches Schaf ermutigen, auch ihm zu folgen. Und ich finde, das sind alles Einzelheiten, die wirklich gut beschreiben, was der gute Hirte ist. Er ist ständig um seine Herde besorgt. Schauen wir doch mal, was die Bibel dazu zu sagen hat. Wenn ihr Bibeln parat habt, schlagt mal Johannes 10 auf. Und ich habe den einzelnen Abschnitten ein paar Überschriften gegeben. Der Hirte sorgt für seine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Die Diebe versuchten, die Schafe heimlich zu stehlen. Der Räuber will die Schafe gewaltsam in seinen Besitz bringen. Doch der wahre Hirte kümmert sich liebevoll darum. Er kümmert sich um seinen Besitz. Er geht liebevoll mit seiner Herde um. Er geht ihnen voran und macht die besten Wasserquellen und das beste Weideland aus. Und er weiß, wann sich seine Schafe ausruhen müssen. Er gewährleistet, dass keine Löcher sich in der Weide befinden, noch irgendwelche feindlichen Gefahren. Er passt mit seinem Leben über die Schafe auf. Und der wahre Hirte kümmert sich um seine Schafe. Er sucht ihr Bestes, er schützt sie, er sorgt für sie und er korrigiert sie auch, wenn sie mal ihren eigenen Weg gehen wollen. Wenn der Tag sich auch zu Ende neigt, das haben die Hirten damals auch gemacht, Dann hat der Hirte abends, wenn ein Pferch vorhanden war, die Schafe auf Verwundungen und Verletzungen untersucht. Und so hat er sich auch als mitfühlender Arzt ausgegeben. Er will, dass seine Schafe sich wohlfühlen. Unser Hirte möchte mit Hilfe des Wortes Gottes uns ernähren und stärken. Und unser Hirte bringt uns Schafe bei, wie man selbst Nahrung auf seinen Weideplätzen finden kann, nämlich der Heiligen Schrift. Der Hirte ruft seine Schafe. Jesus ruft uns aus unserer Dunkelheit, also aus unserer Sünde heraus, in der wir gefangen sind, und zwar in sein Licht der Herrlichkeit und Gnade. Er ruft uns heraus, damit wir ihm folgen. Ich habe mal einen tollen Post vor ein paar Jahren in Facebook gelesen. Satan kennt unseren Namen, ruft uns aber bei unserer Sünde. Und Gott kennt unsere Sünde, ruft uns aber bei unserem Namen. Und das ist nämlich der himmelweite Unterschied, weil Gott uns vergeben hat, weil Gott uns liebt und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er möchte, dass wir seine Stimme kennenlernen und er möchte, dass wir ihm wirklich nachfolgen. Das setzt allerdings einen Sinneswandel heraus und eine konsequente Trennung von unserem alten Leben. Was Fakt ist, Jesus möchte keine Kompromisse. Jesus möchte Jünger und nicht nur Bekehrte. Nämlich Gottes Ruf ist auch ein Akt voller Gnade und die haben wir, denke ich, normalerweise nicht verdient. Unser Hirte ruft uns aber auch nicht nur aus unserem Stall heraus als Bekehrte, wo wir uns befinden müssen, sondern er beruft uns gleichzeitig auch heraus, um ihm auch nachzufolgen und die Dinge zu tun, die er für uns vorbereitet hat. Solange wir bereit sind, seinem Willen zu folgen und auch täglich in seinem Wort zu lesen und auf seine Stimme zu hören und um Wegweisung zu beten, wird er uns niemals in die Irre laufen lassen. Der Hirte ist Eigentümer der Schafe. Weiter in Vers 11. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesu Schafe, und das finde ich einfach so toll, werden als seine eigenen Schafe genannt. Jesus sagt es selber in seinem Wort, meine Schafe, weil wir gehören, die wir Jesus angenommen haben, zu seiner Herde. Sie gehören ihm, weil der Vater sie ihm gegeben hat, weil er sie erkauft hat am Kreuz. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Im alten Bund starben die Schafe für die Hirten. Im neuen Bund stirbt der Hirte für die Schafe. Und ich glaube, nur Gott alleine weiß, wie viele Schafe im Laufe der Geschichte Israels geopfert werden mussten. Aber Jesus starb als das eine Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Ein für alle Mal und für alle. Wir haben eben gesungen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, bei dir darf ich sein. Was für eine tolle Zusage. Er starb für uns, er starb freiwillig. Er ist nicht gezwungen worden. Und da habe ich mir die Frage gestellt, würde ich freiwillig für irgendein Schaf sterben? Würde ich freiwillig, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ein Schaf läuft über die Straße, würde ich mein Leben dafür hingeben, um das Schaf nicht tot zu fahren? Jesus starb freiwillig für uns und er starb siegreich. Er ließ sein Leben für uns, aber durch die Auferstehung hat er den Tod besiegt und somit hat er Satan besiegt. Jesus ist Eigentümer der Schafe. Und wenn wir als Schafe ihm folgen, haben wir Leben im Überfluss. Damit ist nicht nur unbedingt materielle Dinge gemeint. Aber es steht in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und folgen wir ihm nicht nach, büßen wir die Fülle des Lebens ein und bleiben mit leerem Herzen zurück. Und da muss der gute Hirte auch wieder Erziehungsmaßnahmen ergreifen. Weiter Vers 12. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Und ich finde hier wieder so gut beschrieben, der gute Hirte und der schlechte Hirte, der treue oder der treulose Hirte. Die Hirten damals in Israel waren voll verantwortlich für ihre Schafe. 2. Mose 22, Vers 12. Wird es zerrissen, so soll er es zum Zeugnis herbeibringen. Wenn ein Schaf von einem Raubtier zerrissen worden ist, musste der Hirte das Schaf nehmen und es vorzeigen. Wenn nicht, musste er leichte Strafen hinnehmen. Wenn also aufgrund seiner, weil er geschlafen hat oder sonst was, ein Schaf weggekommen ist. David erzählt zum Beispiel Saul, er sei einem Bären oder einem Löwen hinterhergelaufen, der ein Schaf mitgenommen hat. Und er hat sein Leben eingesetzt, damit das Schaf gerettet wird. Er hat dafür gekämpft. Und der treue Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Auch wenn ein Dieb kommt, er verteidigt die Schafe mit seinem Leben. Und das liegt auch daran, weil die Hirten sind damals schon als Kinder für ihren Job vorbereitet worden. Sie wurden sehr, sehr früh darauf vorbereitet. Und wenn sie alt genug waren, zogen sie mit der Herde aus. Und der Hirte tat mehr für die Schafe als für sich selber. Dagegen der falsche Hirte oder der treulose Hirte, der hatte nur, ja, das war, der Job war für ihn Mittel zum Zweck. Und er übte seine Tätigkeit nur um des Lohnes Willens aus. Und sobald irgendeine Gefahr kam, ob durch ein Raubtier oder durch einen Dieb, ist er davon gelaufen. Ich habe mir wieder die Frage gestellt, bin ich mir überhaupt bewusst, was der gute Hirte für mich alles macht? Wie sieht es mit mir aus, wenn ich bei einem Nichtgläubigen Gott ohne Wenn und Aber verteidigen müsste, wenn es hart auf hart kommt? Würde ich das machen? Oder wie sieht es mit meiner Arbeitsmoral aus? Arbeite ich auch nur für Geld? Oder gebe ich Gott auch mit meiner Arbeitsmoral die Ehre? Ich muss ganz klar sagen, früher zum Beispiel auch als Dachdecker habe ich das nicht gemacht. Da war ganz klar, mein Gehaltscheck kriege ich vom Chef. Ist mir egal, was die Kunden sagen. Habe ich schmerzliche Lektionen erfahren dürfen, aber die sich wirklich ziemlich ausbezahlt haben. Weil Gott hat mir zum Beispiel eine Gabe gegeben, Dächer zu decken. Und als ich das kapiert habe, bin ich auch mit viel, viel mehr Freude auf die Arbeit gefahren, weil ich mit meiner Gabe, die Gott mir gegeben hat, auch ihm die Ehre geben kann und zugleich auch Zeugnis für meine Arbeitskollegen sein kann. Und ich bin jeden Morgen, egal was für ein Wetter war, gut, jeden Morgen ist nicht ganz richtig, aber die meisten Morgen fröhlich aufgestanden. Wenn natürlich Schnee lag oder es am Tretschen war, am Regnen war, da sah das manchmal anders aus. Weiter im Text, der Hirte kennt seine Schafe. Vers 14, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich setze mein Leben für die Schafe ein. In biblischer Sprache beinhaltet Kennen Vertrautheit und ein tiefes Verständnis für eine bestimmte Person oder für eine bestimmte Sache. Es bedeutet, auserwählt und geliebt zu sein. Und wie ich ja einleitend schon sagte, die Hirten im Nahen Osten kannten ihre Schafe. Und sie riefen jeden Morgen ihre Schafe mit Namen aus dem Pferch heraus und die Schafe kamen. Sie kannten auch die Eigenschaften des Schafes. Ob eins einen eigenen Kopf hatte, schnell auf Abwege geriet oder ein bisschen müde war morgens, Morgenmuffel also. Und weil die Hirten ihre Schafe in- und auswendig kannten, konnten sie auch sich viel, viel effektiver um sie kümmern. Aber genauso gut kannten die Schafe aber auch ihren Hirten. So wie ein Kind die Eltern oder ein Schüler die Lehrer oder ein auszubildenden Meister immer besser und besser kennenlernen, können die Schafe oder auch die Auszubildenden die Stimmen und Gesten ihres Meisters oder ihres Hirten irgendwann auch lesen. Sie wissen genau, wann er sie warnt, wann er sie zusammenruft und wann er sie nur daran erinnern will, dass er ein Auge auf sie hat. Es ist ein gegenseitiges Spiel. Bemerkenswert finde ich auch in diesem Abschnitt, dass Jesus die Beziehung zu seinen Schafen mit seiner Beziehung zu seinem Vater vergleicht. Der Vater liebt uns mit derselben Liebe, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Und das finde ich einfach wunderbar. Und je mehr wir Jesus kennenlernen, umso mehr werden wir auch seinen Vater kennenlernen. Desto mehr werden wir Gott lieben und seine Liebe in unseren Herzen haben wollen. Und umso mehr wäre doch die logische Konsequenz, werden wir ihm auch gehorchen. Ganz freiwillig, weil wir erfahren, dass der gute Hirte gut ist. Und die Hirten hatten wirklich eine liebevolle Beziehung zu ihren Schafen. Und ich denke, auch wir sollten zu unserem guten Hirten auch eine liebevolle Beziehung haben. Er hat sie zu uns. Das hat er uns in seinem Wort zugesagt. Und zwar können wir ihn immer mehr und mehr kennenlernen und auch die Beziehung vertiefen, je mehr wir in seinem Wort studieren, Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm beten, zu ihm beten. So lernen wir wirklich unseren guten Hirten immer besser kennen. Der Hirte sammelt seine Schafe. Jesus begann, das können wir in Matthäus 10 nachlesen, seinen Dienst, indem er zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel redet. Aber er sagt auch ganz klar, dass er auch Menschen aus den Nationen seiner Herde hinzufügen wird. Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und er sprach bewusst von einer Herde, der Gemeinde Jesu Christi, dessen Hirte er ist. Es ist eine Herde und Jesus ist der eine Hirte. Es ist ein Leib und Jesus ist das Haupt. Es ist ein Bauwerk und Jesus ist das Fundament. Und zu gern stellen die Menschen ja ab und zu mal so Ausschließlichkeitsansprüche auf. Ein Volk oder eine Volksgruppe ist von einer Idee erfüllt. Sie seien besonders privilegiert, seien besser als die übrigen Menschen. Das haben wir in Deutschland ja auch hinter uns. Die Israelis dachten genauso damals. Sie dachten, sie sind das auserwählte Volk Gottes und deshalb sind sie gegenüber allen anderen Völkern privilegiert. Der Abschnitt sagt hier aber ganz was anderes. Nur in Jesus Christus kann die ganze Welt geeint werden. Denn nur als Kinder Gottes und in der Gemeinschaft mit Gott ist Gemeinschaft aller Menschen möglich. Und die Einheit der Christenheit basiert nicht darauf, dass wir alle gewaltsam in einen Pferchrein gedrängt werden, sondern darauf, dass alle Schafe auch auf den gemeinsamen Hirten hören und ihm auch gehorchen. Es gibt nicht nur eine Kirche, es gibt aber nur einen Gott. Die Einheit der Christen basiert nicht auf dem Gehorsam gegenüber einer bestimmten Kirchenordnung, sondern auf dem Gehorsam gegenüber der einen Person, nämlich Jesus Christus. Und wir alle Christen haben einen Auftrag bekommen. Matthäus 28, 19, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das endgültige Ziel, was Jesus hier vor Augen hat, ist eine Welt, die Gott gehört. Aber der Weg zu diesem Ziel führt halt über mehrere kleine Einzelziele. Mit der Aussendung der Jünger damals wurde das Wort Gottes für die ganze Menschheit geöffnet. Unser Auftrag ist es aber, zu Jüngern zu machen, und zwar da, wo ich gerade stehe. Und wir können mithelfen, dass die ganze Welt zu einer Herde wird, deren Hirte Jesus Christus ist. Und wenn wir Christen eine Einheit bilden, obwohl wir wirklich aus unterschiedlichen Denominationen kommen, sind wir weithin für die Welt sichtbar. Wenn wir untereinander uns lieben und nicht untereinander hassen, wenn wir Gottes Wort verbreiten, das wird die Welt sehen, weil wir es in Liebe zueinander tun, weil Gott uns dazu befähigt, einander zu lieben. Wie soll die Welt glauben, dass der Vater verlorene Sünder liebt, wenn seine eigenen Kinder sich untereinander nicht lieben können? Eines Tages wird Jesus seine Herde sammeln und zusammen mit ihm die Ewigkeit im Himmel verbringen. Aber bis dahin ist unsere Aufgabe, der Welt den liebenden Gott zu zeigen, der Welt zu zeigen, das ist der Erretter und der Erlöser. Und ich bin selber, da packe ich mir so oft an meine eigene Nase, erschrocken über mich, wie ich das nicht tue. Und wenn ich sehe, dass über 7 Milliarden Menschen auf der Erde stolzen Schrittes in die Hölle gehen, beschämt mich das. Was bedeutet nun der Güterhirte für uns? Für mich persönlich kann ich sagen, lehrt mich meine Erfahrung, ich bin nichts weiter als ein hilfloses Schaf. Und zwar, ich brauche Jesus, den guten Hirten. Ich brauche ihn in allen meinen Lebensentscheidungen. Und wenn ich diese Tatsache mal aus dem Blick verliere, und das ist das Tolle an unserem guten Hirten, dann schenkt er mir entweder einen Bibelvers, der mich wieder zurückholt, oder leider manchmal auch über eine Niederlage, oder ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester rütteln mich und ja, zeigen mir, auf welchem Weg ich unterwegs bin. Und ich kann mich darauf verlassen, dass mein guter Hirte kein Mietling ist, sondern dass mein Hirte mein Chef ist. Ich bin sein Eigentum. Der kümmert sich um mich. Ich bin bei ihm geborgen und absolut sicher. Und wenn Jesus unser Hirte ist und wir ihm nachfolgen, dann ist die Zukunft auf unserer Seite. Wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Und es gibt keine Alternative zu Jesus. Nur er kann uns von unseren Sünden erretten und uns Gnade schenken, die wir brauchen, damit wir ein Leben mit ihm führen können. Anders ist es nicht machbar. Ich habe am Anfang mal die Frage gestellt, glaubst du, dass Gott gut ist? Ich habe da früher, muss ich ganz klar sagen, öfters meine Probleme mitgehabt. Zum Beispiel, als meine Frau an Krebs erkrankt ist, war ich ziemlich zornig auf Gott. Und ich habe die typische Warum-Frage gestellt. Warum kriegt nicht mein Nachbar den Krebs, sondern meine Frau? Nein, die Frage habe ich nicht gestellt, aber warum kriegt meine Frau Krebs? Und ich habe mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, Gott ist nicht gut. Und wir müssen uns wirklich vergegenwärtigen, wer er wirklich ist. Das war zum Beispiel auch ein Tal, wo ich ziemlich durchgelatscht bin, was sehr dunkel war. Gott ist gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Er ist Lamm und Hirte. Und wenn wir darauf vertrauen und diese Wahrheit zur Nahrung unserer Seelen machen, gehen wir in Gottes Ruhe ein. Nämlich das ist das, die Lektion, die ich zum Beispiel gelernt habe. Biblischer Glaube beginnt dabei zu verstehen und daran zu glauben, dass Gott gut ist. Gott sagt zu uns, ich bin der gute Hirte. Und das ist nur eine von vielen Zusagen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Und Gott sagt etwas und es geschieht. Es werde Licht und es wurde Licht. Er sagt, er ist unser guter Hirte und dann ist das so. Er steht dazu. Und es liegt an mir, es liegt an uns, ob wir die Verheißungen Gottes wirklich glauben wollen. Er ist bereit. Es liegt an uns, ob ich sie annehme und auch wirklich umsetze. Die Israelis zum Beispiel zu Mosezeiten hörten eine Verheißung, ging zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Sie haben, als sie die Stimme Gottes gehört haben, ihr Herz verhärtet. Unglaube, Sünde und ein falsches Herz entstand daraus. Und es entstand eine absolute Unruhe in ihnen. Was wir brauchen, ist geistliche Ruhe. Und wir können nur in dieser geistlichen Ruhe richtig ruhen. Und zwar im Glauben. Und diese Ruhe finden wir in unserem guten Hirten Jesus Christus. Und es hat etwas wirklich mit zu tun, ob wir auf die Stimme Gottes hören oder nicht. Es hat etwas damit zu tun, ob wir im Herzen glauben oder nicht. Ob wir unser Herz erweichen lassen oder ob wir unser Herz verhärten. Wenn wir wirklich zuhören und glauben, haben wir natürlich auch eine tägliche Aufgabe zu tun. Umkehren und Buße tun, gehorsam sein, Gott fragen, auf Gott hören, sich vor ihm demütigen, Hingabe, sich Gott unterordnen, mehr an Gott denken als an sich selber. auf mein Herz aufpassen. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus den Sprüchen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Auf Gott verlassen, von Gott abhängig sein und in Ehrfurcht Gottes leben. Glaube führt zur Ruhe in Gott und zu einem liebenden, weichen Herzen und die Gewissheit, dass Gott gut ist. Dann haben wir ja noch einen kleinen Gegenspieler, nämlich Satan. Und die Fragen, die ich mir wirklich gestellt habe, die erinnert mich so an die Frage aus dem ersten Buch Mose. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Mose hat die Fragen auch gehört. Er hat Antworten an Gott gegeben. Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich kann nicht reden und so weiter. Aber wir lesen in den Büchern Mose, wie Gott zu Mose gesprochen hat und wie Mose angefangen hat zu glauben, dass Gott gut ist. Wie lautet unsere Antwort auf die Frage? Weil sie ist wirklich wichtig für unser Glaubensleben. Ich für mich habe herausgefunden, der gute Hirte ist gut. Ich bin, der ich bin, und ich werde immer derselbe sein. Ich bin bei dir und streite für dich. Ich bin, was immer du brauchst und wann immer du es brauchst. Gott ist in jeder Krise der genügende Gott. Er ist gut und er liebt uns über alles. Und diesem Gott, diesem guten Hirten, kann ich ohne Bedenken nachfolgen. Lass uns noch zum Schluss beten. Herr, ich danke dir für deine vielen Zusagen, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Und da kann nichts dran ändern. Herr, ich danke dir, dass wir uns auf dich immer verlassen können. Herr, ich danke dir, dass du dein Leben gibst für uns. Ich danke dir, Herr, dass du den verlorenen Schafen nachgehst, dass du sie suchst. Herr, ich danke dir, dass du uns auf grüne, saftige Auen führst und zum frischen, lebendigen Wasser. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein guter Hirte bist, der sich kümmert und dass wir nur bei dir wirkliche Ruhe finden können. Danke, Herr, dass wir dich haben. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und nicht irgendwie ein Stück Metall oder ein Stück Stein von Händen, Menschenhänden gemacht. Nein, du bist der lebendige Gott, der Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Danke, dass es dich gibt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.